Wir befinden uns in einer Serie zum Römerbrief und sind jetzt in dem 11. Kapitel des Römerbriefs. Heute werde ich das Kapitel nicht beenden, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber wir schreiten voran und ich möchte heute mit der Lesung bei Vers 23 beginnen. Römer 11, Vers 23. Und wir haben eine Serie von Fragen gehabt, wovon zwei in der Bibel vorkommen, in diesem Kapitel. Aber jedes Mal, wo wir einen neuen Abschnitt beginnen, ist das eine Antwort auf Fragen. Also heute geht es in den Versen 25 bis 32 um die Frage, ist Gott von seinem Plan mit Israel abgekommen? Und ich denke, die Antwort zu dieser Frage oder auf diese Frage liegt auf der Hand. Gott ist nicht von seinem Plan abgekommen und wir werden dann im Laufe dieser Botschaft, so Gott will, verstehen, warum wir das behaupten können. Ich lese ab Vers 23. Jene dagegen, gemeint ist das Volk Israel, wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Hier sehen wir die Möglichkeit dazu. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen, ich fange bei Vers 24 neu an. Denn wenn du aus dem von Natur wilden Ölbaum herausgeschnitten und gegen die Natur in den edlen Ölbaum eingepfropft worden bist, wie viel eher können diese, die natürlichen Zweige, wieder in ihren eigenen Ölbaum eingepfropft werden? Also Gott kann es. Und also nicht nur die Möglichkeit, in diesem Vers haben wir die erhöhte Wahrscheinlichkeit gesehen. Wie viel eher? Und jetzt Vers 25 und 26, da sehen wir die Gewissheit. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so, auf diese Weise, und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und wir werden dann fortfahren an der Stelle. Also hier haben wir gesehen, es ist möglich, denn es heißt, Gott kann so etwas. Und dann, wie gesagt, wie viel eher, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren kann. Und dann lesen wir, Gott wird es tun. Es ist eine absolute Sicherheit. Also es ist eine Tatsache, auch wenn es in der Zukunft liegt. Ist Gott von seinem Plan mit Israel abgekommen, damit ihr ein bisschen wisst, wo ihr in der Botschaft seid, lese ich euch die drei Punkte vor, die ich gerne in dieser Botschaft hervorheben möchte. Nein, Israels Verstockung ist, wenn auch ein Gericht, dennoch begrenzt. Ich wiederhole. Ist Gott von seinem Plan mit Israel abgekommen? Nein, Israels Verstockung ist, wenn auch ein Gericht, dennoch begrenzt. Ein begrenztes Gericht. Zweitens, nein, Israel ist nach wie vor als Volk auserwählt. Israel ist, auch wenn es danach nicht aussieht, nach wie vor auserwählt. Und drittens, ist Gott von seinem Plan mit Israel abgekommen? Nein, wir sind dafür Beweis, dass Israel Erbarmen widerfahren kann. Wir sind dafür Beweis, dass ihnen Erbarmen widerfahren kann. Das sind die Verse 30 bis 32. Und es heißt hier in Vers 25, ich will euch nicht in Unkenntnis lassen, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Und dann lüftet er das Geheimnis. Das heißt, es ist nicht etwas, was Gott nicht will, dass wir wissen. Es ist etwas, was er nicht wollte, dass alle zu allen Zeiten wussten. Aber es ist ein Geheimnis, das er uns jetzt lüftet und er will, dass wir es wissen. Und Paulus sagt, ich will nicht, dass ihr immer noch im Dunkeln tappt. Also ich möchte nicht, dass dies euch unbekannt ist. Und in der Bibel kommen Geheimnisse, ich glaube so 26, 27 Mal vor. Und es sind verschiedene Geheimnisse. Siehe, ich erzähle euch ein Geheimnis, heißt es in 1. Korinther 15, wir werden nicht alle schlafen. Also die Auferweckung ist etwas, was man in diesem Sinne, in Bezug auf die Erweckung oder sagen wir die Entrückung der Gemeinde, das war etwas, was man im Alten Testament nicht hätte wissen können. Aber es ist etwas, ein Geheimnis, eine Wahrheit, die Gott lüften lässt. Auch die Tatsache, dass es keine Zwischenwand geben würde zwischen Juden und Griechen oder Nationen in der Gemeinde. Solche Dinge sind Geheimnisse, die vorkommen im Neuen Testament. Das sind Dinge, die geheim gehalten wurden. Und nach Epheser 3, Vers 3 sind sie Dinge, die offenbart worden sind. Sie sind von Gott gelüftet. Gott hat es geheim gehalten und Gott ist derjenige, der es nicht mehr geheim hält. Paulus will eine Unkenntnis unsererseits vorbeugen. Vers 25. Er schreibt Geschwister, er nennt sie Brüder, aber die Schwestern sind sicherlich auch dabei. Diese Unkenntnis, wenn er sie uns nicht lüften würde, könnte die andere Seite, wenn wir es nicht wüssten, könnten wir vielleicht überheblich wirken. Und das will er auch vorbeugen. Unkenntnis könnte zu Überheblichkeit führen. Dies will Paulus vorbeugen. Vers 18 und 20 und 25. Schauen wir uns diese Verse an. 18. So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Haben wir letzte Woche gesehen. Dann in Vers 20, ganz recht, um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben, sei nicht hochmütig. Überhebe dich nicht. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Und dann in dem Vers 25, damit ihr euch selbst nicht für klug haltet. Also, was würde und könnte vorbeugen, dass wir uns überheben? Nach diesem Doppelpunkt, mitten in Vers 25, lesen wir, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Nehmen wir diese Aussage in seinen Einzelteilen. Israel ist Verstockung widerfahren. Diese Formulierung deutet an und eigentlich lehrt, dass dies ein Gericht ist. Israel ist dieser Verstockung und übrigens das Wort Verstockung kann auch Blindheit heißen. Es hat mit Hornhaut zu tun oder ja, also das kann auch an den Augen sein. Verstockung, Härte, Blindheit. Diese Verstockung ist ein Gericht. In Matthäus 21, 43 sagte der Herr Jesus Christus, weil sie den Tag ihrer Gnade oder so, ich schlag das auf, weil ich das nicht ausführlich in meine Notizen habe, Matthäus 21, Vers 43. Ach so, ja, genau. Darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Von euch genommen und einem anderen Volk gegeben. Aber hier steht nicht, dass das endgültig ist. Paulus lehrt, das ist nicht endgültig, aber es ist vorübergehend, vorläufig, könnte man sagen. Und dies ist auch dann zu Apostelgeschichte 13, 46 geschehen. Das habe ich in den letzten beiden Botschaften auch erwähnt, aber es ist so wichtig, ich möchte es auch mehrmals erwähnen. Als die Juden verstockt waren und lästerten, sagte Paulus, wir wenden uns zu den Heiden. Und die Heiden haben sich auch gefreut und in großen Anzahlen auch bekehrt. Eine andere Stelle in dem Matthäus-Evangelium, dieses Mal in Kapitel 23, Vers 37. Und das ist das, was ich vorhin, ja, fehlerhaft zitiert habe. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und das Interessante ist, sie hatten das gerade gesagt. Gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Und dann haben sie ihn verworfen und er sagte, ihr werdet mich so lange nicht sehen, bis ihr dann wieder sagt, also er hat nicht das Wort wieder gesagt, aber bis ihr sagt, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Bis sie ihn als ihren König dann anerkennen. Und das ist auch in Lukas 13, 34. Die Verstockung ist ein Gericht. Sagen wir, du würdest zwei Menschen vielleicht eine Stunde auseinander Zeugnis geben von dem Herrn Jesus Christus. Der eine ist nicht Jude, der andere ist Jude. Und beide akzeptieren den Herrn Jesus Christus als ihren Herrn nicht. Es gibt aber einen Unterschied. Denn bei dem Nichtjuden ist nicht ein Gericht in dem Sinne, das ihn daran verhindern oder es ihm schwer machen würde. Bei dem Juden aber ist das der Fall. Es ist ein Gericht Gottes, es ist eine Härte, es ist eine Verstockung widerfahren. Es passierte ihm. Und das sind schwere Worte für uns. Wir hören diese Worte nicht gerne, aber wir lassen die Schrift einfach stehen. So heißt es hier und so. Das ist auch die Bedeutung. Aber diese Verstockung ist nicht vollständig. Paulus sagte, ich bin ein Beweis dafür. Es gab andere auch. Zu Beginn, zu Pfingsten, hat es Tausende davon gegeben. Die ersten Christen waren Juden. Es hat eine Weile gedauert, bis die ersten Nichtjuden sich bekehrt hatten. Es ist also zahlenmäßig begrenzt, nicht vollständig. Es ist auch, und das ist kein deutsches Wort, zeitmäßig, aber sagen wir zeitlich. Es ist zeitlich auch begrenzt. Denn sehen wir in diesem Vers, bis die volle Zahl der Heiden eingegangen ist, also hinein. Diese Verstockung dauert an bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt hat mit den Heiden zu tun. Wenn ich Heide sage, es ist nicht eine Beleidigung, es ist einfach ein Wort, das gängig ist für die Menschen, die in den Nationen sind, die Nichtjuden, Heiden, die Goyim würden the Goys sagen es manche auf Englisch, denn wenn sie jüdisch sind, dann reden sie von den Goys. Reimt sich mit Boys. Aber der Zeitpunkt hat mit den Heiden zu tun. Der Zeitpunkt hat mit einer Vollzahl der Heiden zu tun. Schauen wir uns zuerst Römer 11, Vers 25 an. Jetzt muss ich wieder an meine Stelle. Römer 11 zurückkehren. Hier steht, denn ich will nicht, okay, Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Vollzahl. Nun schaut zurück, wenn ihr eine offene Bibel habt, auf Vers 12. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Das war es nicht. Ach so, Entschuldigung, ich habe Vers 11 gelesen, ich meinte Vers 12. Wenn aber ihr Fall der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist, wie viel mehr ihre, hier steht Fülle, aber es ist dasselbe Wort wie Vollzahl. Das genau selbe Wort, das gleiche Wort. Vollzahl. Das heißt, eines Tages wird es eine Vollzahl der Juden geben. Jetzt gibt es aber, oder wird es gleich geben, eine Vollzahl der Nichtjuden. Und das ist das, was der Cut ist. Verstockung ist Israel widerfahren, bis die Vollzahl, die Fülle, aber Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Übrigens in der Bibel gibt es auch Grenzen, die Gott setzt. Zum Beispiel gibt es auch das Maß der Sünde, der Sünden der Amoriter. Das ist das erste Mal in 1. Mose 15, Vers 16. Und an anderen Stellen, Matthäus 23, Vers 32 und 1. Thessalonicher 2, 16. Nur zur Information. Das ist das Maß der Sünde. Es gibt auch ein Maß der Gläubige. Der gläubigen Nichtjuden und dann das Maß der gläubigen Juden. Und dass diese Zahl, man könnte sagen, der Zähler fing bei Cornelius an und da waren einige bei ihm zu Hause, die auch geglaubt haben. Und dann ging das so weiter in Kapitel 10, Apostelgeschichte 10 und 11 und wie gesagt Kapitel 13. Ich möchte auch eine Stelle lesen hier aus 2. Petrus 3, Vers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr versäumt nicht, die Verheißungen zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wir haben heute in der Einleitung gehört, eine Frau sagte, warum greift Gott nicht ein? Aber er sieht das Gesamtbild, das, wir sehen das nicht. Manchmal, also heutzutage, weil es Drohnen gibt, kann man den Überblick haben. Früher musste man in einem Hubschrauber sein oder so, aber Gott hat immer die Übersicht. Er hat immer gewusst, was los war und konnte. Manchmal bin ich hinter einem Fahrzeug und würde gerne überholen. Und wenn ich vielleicht Kontakt hätte zu jemand, der den Überblick hat, der sagt, der Weg ist frei, du kannst überholen, würde ich es machen. Gut, bei einem nicht unterbrochenen Linie würde ich das aus anderen Gründen nicht machen, auch wenn ich dürfte. Also es sei denn, er vielleicht mir sagen könnte, da ist auch kein Polizist. No, Entschuldigung. Nee, hoffentlich würde ich es trotzdem nicht machen. Aber Gott weiß und er lässt Raum. Und er möchte, dass auch du die Möglichkeit hast, dich zu bekehren. Bitte spiele nicht mit diesem Spielraum herum. Das ist ein gefährliches Spiel. Ja, also, machen wir ein bisschen weiter. Hier heißt es, und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht. Gott möchte uns klar machen, dass dies im Einklang steht mit der Bibel. Und wer die letzten Monate hier gewesen ist und diese Serie mitverfolgt hat, wird wissen, wie oft Paulus in Kapitel 9 und Kapitel 10 und Kapitel 11 sagt, das steht alles im Einklang mit der Schrift. Gott ist nicht ungerecht. Manche würden vielleicht denken, hey, wo ist denn Gott? Er erfüllt sein Wort nicht. Und dann sagt Paulus, Moment einmal, Gott ist treu, er ist seinem Wort treu und er wird auch treu bleiben. Hier steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Die Juden, die diese Worte aus Jesaja 59 gelesen haben, hätten vielleicht folgern können, es kommt zu einer zukünftigen Zeit der Messias. Christen, die daran glauben, dass der Messias gekommen ist, könnten sagen, der Messias ist gekommen. Aber wenn wir uns diesen Vers anschauen, sehen wir, als Paulus den Vers geschrieben hat, war es auch aus seiner Sicht noch zukünftig. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also er bezieht sich auf diese Schrift und wenn ich Zeit habe, werde ich darauf Bezug nehmen. Aber lasst uns jetzt ein bisschen weiter voranschreiten. Ist Gott von seinem Plan mit Israel abgekommen? Was wir bisher gesehen haben, ist nein, er ist nicht von seinem Plan abgekommen. Israels Blindheit ist vorläufig. Jetzt schauen wir uns die nächsten Verse an. Vers 28 und 29. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie, gemeint sind die Juden, also ist Israel, sind sie zwar Feinde um euretwillen. Das heißt nicht nur, es heißt nicht Feinde für euch, weil sie euch verfolgen. Sie sind, und ich weiß, das wird zu schlucken schwer sein. Paulus und der Heilige Geist wollen uns jetzt sagen, zu euren Gunsten sind sie Feinde. Das war Gottes Absicht. Also das ist erstaunlich. Hinsichtlich des Evangeliums sind sie zwar Feinde, um euretwillen. Hinsichtlich der Auserwählung aber Geliebte, warum? Um der Väter willen. Also uns zugunsten sind sie Feinde, den Vätern zugunsten oder zuliebe sind sie Erwählte. Das heißt, selbst ihre Verstockung ist Gottes Plan zum Guten vieler Menschen. Und das hätte uns vielleicht überrascht. Wenn wir das lesen, hätten wir nicht gedacht, darf ich das mir erlauben? Es hört sich so an, aber ist es wirklich so? Und dann heißt es in Vers 29, denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Und dieser Vers wird oft angewendet in anderen Zusammenhängen. Aber in seinem Zusammenhang hat dieses Vers mit der Erwählung Israels zu tun. Gottes Gnadengaben, das sind die Dinge, wovon wir, ich glaube, in Kapitel 8 lesen, ihnen gehören die Väter und so weiter, all die Dinge, sind unwiderruflich, können ihn nicht reuen. Seine Gnadengaben, das, was er in sie investiert hat, und seine Berufung, er hat ihnen nicht umsonst die Dinge gegeben und er hat sie auch nicht umsonst berufen. Also wir sind dann wieder zu dem für viele unangenehmen Thema zurückgekehrt, der Auserwählung. Aber wir dürfen nicht Feind einer Lehre in der Bibel sein, die Gott uns gegeben hat, wofür wir eigentlich dankbar sein sollten, wenn sie auch schwer ist. Wir sind auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes, heißt es in 1. Petrus 1, 2. Auserwählt gemäß der Vorsehung Gottes. Das heißt, die Vorsehung ging der Auserwählung voraus. Nun, aus Gottes Perspektive, er ist der ewige Gott, alle diese Dinge sind gleichzeitig in seinem Wesen. Und doch aus unserer Sicht, bevor es die Auserwählung gegeben haben konnte, muss es eine Vorsehung Gottes geben. Und Epheser 1,4 sagt, wie er uns in ihm auserwählt hat, das ist Epheser 1,4 und dann Vers 5, nachdem er uns oder indem er uns vorherbestimmt oder zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. Das heißt, die Vorherbestimmung war auch vor der Auserwählung. Es gibt eine gewisse Reihenfolge. Das heißt, du kannst nicht die Auserwählung vor den anderen, als würde die Auserwählung die Ursache sein dieser anderen Dinge. Das sind schwere Gedanken, aber die sind im Einklang mit Römer 8, 29, wo steht, am besten lese ich das, Römer 8, Vers 29, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern, die er aber vorherbestimmt hat, und hier steht nicht die Erwählung, die kommt in diesen Versen nicht vor, überraschenderweise. Aber wenn sie vorkommen würde, wäre sie an dieser Stelle. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Warum hat Gott uns auserwählt? Man kann sagen, weil er uns vorherbestimmt hat. Okay, warum hat Gott uns vorherbestimmt? Dann kann man sagen, biblisch gesehen, weil er uns vorher erkannt hat. Und dann stellen wir die Frage, warum hat Gott uns vorher erkannt? Und darauf gibt die Bibel keine Antwort. Höchstens kann man sagen, es war nach seinem Wohlgefallen. Und das, was in Bezug auf uns der Fall ist, ist auch der Fall in Bezug auf Israel. Es heißt hier ganz Israel. Und so wird ganz Israel errettet werden. Ich gehe jetzt zurück kurz. Vers 26, und so wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel, diese Formulierung kommt etwa 150 Mal im Alten Testament vor, ganz Israel. Aber an diesen Stellen, wo ganz Israel die Formulierung ist, bedeutet das aber nicht alles Israel, was je zu allen Zeiten gelebt hat. Es ist ganz Israel, das zu dieser gewissen Zeit lebt. Gott bringt uns nicht bei, und sollte ein jüdischer Mensch hören, sollte man nicht denken, alle seine Verwandten werden automatisch im Segen sein oder im Segen gestorben sein, weil sie Juden sind, und es steht in der Bibel, ganz Israel wird errettet werden. Nein, es wird eine zukünftige Zeit geben, wo alles, was jüdisch ist, an einem Tag gerettet wird. Aber wie ich auch immer wieder gesagt habe, davor sterben ganz zwei Drittel der Bevölkerung der Juden. Und das, was davon übrig bleibt, ein Drittel, wird dann seinen Messias sehen, anerkennen und wird errettet werden. In Zacharia 12 heißt es, dass Gott seinen Geist ausgießen wird. Das hört sich wirklich sehr danach an, wie das, was in Apostelgeschichte 2 geschehen ist. Und Petrus nahm Bezug auf Joel 2, etwa Vers 26. Jetzt ist der Geist Gottes in seiner Gemeinde. Bin davon überzeugt, dass 2. Thessalonicher 2, wo es heißt, das, was jetzt hindert, Gott selbst ist. Aber er ist in seiner Gemeinde anwesend, und wenn die Entrückung passiert, geht, ich will nicht sagen, dass Gott in der Welt nicht anwesend ist, aber diese Art der Wirkung des Geistes wird vorerst weg sein. Aber was wir in Zacharia 12 lesen, ist, dass die Juden an den Messias gläubig sein werden und er gießt seinen Geist auf Israel aus, auf sein Volk. Also ist es wie, könnte man sagen, ein zweiter Pfingsten. Aber diese Anzahl der Nichtjuden, wisst ihr, jedes Mal, wenn ihr jemanden zum Herrn führt, der gläubig wird und er kommt aus den Nichtjuden, ist das eine Seele mehr und das Maß, die Vollzahl der Nichtjuden wird näher, rückt immer näher. Wenn du noch kein Gläubiger an Jesus Christus bist, bekehre dich. Vielleicht bist du der Letzte, worauf wir warten, dass der Herr Jesus Christus zurückkehrt. Aber wenn ich das ein bisschen mit Lächeln gesagt habe, sei aber vorsichtig, denn irgendjemand wird es sein. Und was wäre, wenn der andere der Letzte ist? Der Vorletzte, der aber der Letzte war. Und Gott sagt, das war's. Es gibt auch eine Stelle, und ich weiß nicht, ob das mir jetzt ins Auge fällt, aber ist das in Hebräer? Es heißt, dass wir, in Schlachter heißt es entgegeneilen. Aber in der revidierten Elberfelder heißt es, dass wir den Tag des Herrn beschleunigen. Durch unsere evangelistische Aktivität können wir, und durch unsere Gebete sicherlich auch, den Tag beschleunigen. Was tun wir, damit das nicht hinausgeschoben wird oder in weiter Ferne bleibt, sondern wenn Johannes am Ende des Neuen Testaments betet, komme Herr bald, die Formulierung entgeht mir, wenn ich nervös bin, dann kann ich die Seiten nicht so schnell drehen. Okay, dann heißt es hier, er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Und dann gibt es einen Gruß am Ende. Aber Johannes' Gebet war, ja, komm, Herr Jesus. Beten wir, dass der Herr komme. Oft denke ich, warum sollte man denn überhaupt dafür beten? Es wurde doch verheißen. Daniel las den Propheten Jeremia und las darin, dass die Zeit der Gefangenschaft in Babylonien 70 Jahre andauern sollte. Und was machte er? Hat er dann gesagt, hey, feiern wir, die 70 Jahre sind bald um. Nein, er ging ins Gebet und betete dafür. Und wir sollten auch beten, Herr, komme bald. Nun, wem sind sie Feind? Wenn man in Jesaja 1 und 63 liest, heißt es, Gott ist ihr Feind. Die Juden wegen ihrer Sünde haben sich, ja, sie haben an Gott versündigt und er muss ihnen Feind sein. Also manchmal sind sie in der Geschichte den gläubigen Feind. Das gab es in Jerusalem. Aber Gott muss ihnen Feind sein, solange sie im Ungehorsam sind. Sie sind Feinde und dann heißt es aber, dass sie Auserwählte sind. Feinde und zugleich Geliebte. Das ist ein bisschen komisch. Gott ist ihr Feind und doch liebt er. Und das ist das, was Gott am besten macht. Wir machen das nicht so gut. Wenn wir jemandem Feind sind, dann lieben wir sie nicht. Obwohl Jesus gesagt hat, liebt eure Feinde. Aber hier sehen wir, Gott ist ihnen sogar so wohlfeind und er liebt sie auch. Welches wird gewinnen? Ja, die Liebe wird am Ende gewinnen. Gott findet einen Weg in seiner Gerechtigkeit und in seiner Liebe, damit er ihnen nicht mehr Feind sein muss, sondern ja, seine Liebe zum Ausdruck bringt. Ich möchte jetzt diese Frage mit zusammenfassen. Wir hatten schon eine Antwort. Dieselbe Frage: ist Gott von seinem Plan mit Israel abgekommen? Und die zweite Antwort aus diesen beiden Versen war: nein, Israels Auserwählung bleibt unversehrt. Gott hat sie auserwählt, und auch wenn es danach aussieht, als würden sie nicht auserwählt sein, seine Auserwählung bleibt unversehrt. Israel wird errettet werden. Und gehen wir zu den letzten Versen, die wir heute betrachten, über die Verse 30 bis 32. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt. Okay, er spricht in erster Linie Nichtjuden an, die aber Christen geworden sind. Wir sind gemeint. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen. Warum dürftet ihr das? Wegen ihres Unglaubens ist euch Barmherzigkeit widerfahren. Vers 31. So haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesenen Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Darauf will ich zurückkommen. Aber lesen wir dann Vers 32. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Schauen wir uns Vers 31 an. Es ist sehr interessant. So haben auch sie jetzt nicht geglaubt, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Mit Verlaub ist Israel leider Jesus hat sie Heuchler genannt. Was ist das, was äußerlich konform ist, aber innerlich nicht das Herz dafür hat? Das ist Heuchelei. Sie haben eine Form, die will man ihnen nicht abstreiten. Aber sie haben nicht das neue Herz. Sie brauchen das Herz aus Fleisch. Sie haben ein steinernes Herz. Warum sage ich das? Sie haben dieselbe Bibel wie du und ich, worin steht, wer der Messias sein sollte und was er alles erfüllen muss. Aber wenn sie mit ihm konfrontiert werden, lehnen sie ihn ab. Sie verstocken sich. Nun, sie werden vielleicht denken, aber ich halte Gottes Gesetze. Manche sind wirklich sehr kleinlich, wenn Sauerteig ausgefegt sein sollte. Also sie, oder sagen wir es so, in manchen Regionen ist es nur eine Stunde, in manchen 6 Stunden. Aber wenn manche Juden Fleisch gegessen haben, warten sie 6 Stunden, bevor sie dann ein Milchprodukt trinken oder essen würden. Warum? Im Alten Testament heißt es, du sollst nicht den Ziegenbock in der Mutter seiner Mutter kochen. Dann haben die Pharisäer und also die ganz Gläubigen haben dann gesagt, damit dies überhaupt nicht möglich sein wird, essen wir nicht Fleisch und Milchprodukte gleichzeitig. Ich war in New York City und wir haben eine Pizza gegessen. Aber das war nicht irgendwie, Pepperoni ist in Deutschland eine Pflanze. Sorry, was sagt man? Salami. Ist es nicht Salami aus Fleisch und Käse auf dem Pizza? Es ist alles vegetarisch, weil eine jüdische Pizzeria würde nicht Milch und Fleischprodukte gleichzeitig servieren. Okay, das ist jetzt diese äußerliche Konformität. Sie sind sehr erpicht auf manche Details und das, was aber offensichtlich sein müsste bezüglich der Person Jesu Christi, das lehnen sie ab. Nun, sie würden von sich behaupten, ich bin aber gerecht. Und wenn Gott dann sagt, nein, ihr seid nicht gerecht, dann nehmen sie das ihm übel. Als Jesus dem Volk sagte, ihr müsstet euch bekehren, dann hatte er sich zu ihrem Feind gemacht quasi. Sie haben ihn ans Kreuz genagelt. Aber hier steht in Vers 31, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt. Und das war die Voraussetzung. Denn wenn sie nicht glauben, das macht sie zu Ungläubigen, damit auch sie, nicht nur wir, sondern sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Manche Leute stellen diese Frage, ja, was ist mit den Verlorenen aus den Nationen, die vielen tausenden Jahren, bevor es Jesus gegeben hat, bevor es Pfingsten gegeben hat, bevor Paulus an die Nichtjuden sich hinwendete. Es ist eine berechtigte Frage, das stimmt. Aber die Tatsache, dass so viele Tausende, Millionen Menschen verloren gegangen sind, macht die Barmherzigkeit in dem Evangelium nur noch größer. Was ist das für eine Gnade, dass Gott, nachdem so viele nichtjüdische Generationen, Geschlechter verloren gegangen sind, endlich Zugang hatten zu der guten Nachricht. Und seit 2000 Jahren haben im Großen und Ganzen die Juden ihren Messias abgelehnt. Und wenn Gott dann Israel die Wahrheit zukommen lässt, und übrigens, er überwindet ihren Unglauben. Die Auserwählung ist so wunderbar, dass obwohl sie jetzt ungläubig sind, überwindet Gott diesen Unglauben, weil sie eben auserwählt sind und errettet sie. Und sie werden sagen, wow, was für Erbarmen. Und das ist das, was wir hier in Vers 30 und 31 und 32 lesen. Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, Erbarmen, weil sie sind bissig. Also ich kritisiere sie nicht, ich beobachte nur. Ich sage, die Leute haben einen Hass gegen Jesus. Sie gebrauchen diesen Begriff, Yeshua, als eine Beleidigung. Also sie hassen Jesus. Man kann ja die Zeugnisse der Juden auch hören in YouTube. Oneforisrael.org, glaube ich, heißt es. Und man kann dann die Zeugnisse dieser Menschen, die sich zu Jesus bekehrt haben, hören. Und sie erzählen, wie, als sie das Wort Jesus überhaupt über die Lippen brachten. Sie waren noch nicht einmal gläubig. Sie fragten nur, wer ist Jesus? Sie hörten, dass sie diejenigen waren, die ihn gekreuzigt hatten, gingen nach Hause, Mutti, wer ist Jesus? Was erlaubst du dir in unserem Haus, dieses Schimpfwort und so weiter. Also so reagieren sie. Und im Großen und Ganzen ist die Nation so. Und dennoch wird Jesus sich ihrer erbarmen und sie retten. Also eine wunderbare, eine große Gnade, ein großes Erbarmen. Ich werde jetzt bald schließen, aber ich wollte eine Veranschaulichung vorlesen. William Carey war 40 Jahre lang in Indien Missionar. Er ist nie wieder nach Hause gegangen. Er blieb 40 Jahre in dem fremden Land Indien. Und einmal war ein Brahman, also 1997, 4 Jahre nachdem er nach Indien gekommen war, berichtete Carey, wie er von einem Brahmanen angesprochen wurde. Carey hatte über Apostelgeschichte 14, Vers 16 und Apostelgeschichte 17, 30 gepredigt und gesagt, dass Gott früher allen Menschen überall erlaubte, ihren eigenen Weg zu gehen, aber jetzt befiehlt er allen Menschen überall umzukehren. Der Brahmane antwortete, ich bin mir nicht sicher, ob ein Brahmane aus der obersten Schicht ist, aber er sagte, ich denke, Gott sollte tatsächlich bereuen, dass er uns das Evangelium nicht früher geschickt hat. Ja? Okay. Dass Gott sollte bereuen, dass er uns in Indien das Evangelium nicht früher geschickt hat. Und Carey, wie antwortete er? Wie hätten wir geantwortet? Ich fügte hinzu, angenommen, ein Königreich wäre lange Zeit von den Feinden seines wahren Königs überrannt worden und er besäße zwar genügend Macht, um sie zu besiegen, würde aber dennoch zulassen, dass sie die Oberhand gewinnen und sich so weit etablieren, wie sie es wünschen. Wäre dann nicht die Tapferkeit und Weisheit dieses Königs bei der Ausrottung der Feinde weitaus auffälliger, als sie es gewesen wäre, wenn er sich ihnen zuerst widersetzt und ihr Eindringen in das Land verhindert hätte? So werden die Weisheit, die Macht und die Gnade Gottes durch die Verbreitung des evangelischen Lichts bei der Überwindung solch tief verwurzelte Abgötterei und bei der Zerstörung all der Finsternis und des Lasters, die in diesem Land so allgemein vorherrschten, weitaus deutlicher hervortreten, als wenn man nicht zugelassen hätte, dass alle seit so vielen Zeitaltern auf ihren eigenen Weg wandeln. Was er damit sagen will, ist, das Sieg ist größer, nachdem es den Anschein hatte, der Gegner wird gewinnen. Und wenn wir dann gleich, und das machen wir nächstes Mal in der Botschaft, wenn wir dann sehen, was am Ende dieses Kapitels steht, ist es ein Lob an Gott. Oh, die Weisheit Gottes. Wer hätte sich so etwas ausgedacht? Nur Gott hätte an so etwas denken können. Ja, gut, für die Einzelmenschen in diesen Nationen wird das vielleicht kein Trost sein, aber Gott muss uns nicht verantworten. Und wie ich oft gesagt habe, es ist pure Gnade, dass er überhaupt Menschen errettet. Und manche sagen, oh, das ist ja ein unfairer Gott. Was ist das für ein unmoralischer Gott, der nicht alle errettet oder der so viele nicht errettet? Ich denke, dass die Bibel uns wissen lässt, dass die größte Zahl derer, die sich bekehren werden, noch in der Zukunft liegt. Ja, es sind viele, die verloren gegangen sind. Und wenn du darüber so aufgebracht bist, dann sei konsequent und geh du dann als Missionar an die Welt und gewinne die Nationen, anstatt Gott zu kritisieren dafür, dass er zu anderen Zeiten das Evangelium nicht allen hat zukommen lassen. Jetzt, wo es den Nationen zur Verfügung steht, trete dafür ein. Beteilige dich daran. Also, jetzt fassen wir das zusammen. Nein, Gottes Erbarmen ist bewiesen. Das heißt, ist Gott von seinem Plan mit Israel abgekommen? Nein. Israels Blindheit ist nur vorläufig. Nein, wiederum nein. Israels Auserwählung bleibt unversehrt. Und nein, Gottes Erbarmen ist bewiesen worden und bleibt bestehen. Lasst uns Gott danken für seinen allweisen Plan, auch wenn wir ihn nicht ganz verstehen und auch wenn wir aus unserer Natur nicht immer damit einverstanden sind.